So, das ist ja für mich ein Riesenverrat an Star Trek, wofür alle Star Trek stehen. Das ist einfach Trash hoch 3. Aber sowas vergisst man nicht.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Ich bin Fabian Behrens, der Host des YouTube-Kanals GigaTV Mac. Ich bin nicht allein in den unendlichen Weiten des Weltraums. Mit mir zusammen auf Mission ist diesmal Marco Risch. Hallo.
Ja, hallo.
Und Jan Leifert vom Podcast Cinecast. Hi.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Ich freue mich sehr, dass ihr diesmal dabei seid. Heute geht es nämlich um Star Trek, vor allem um die neue Staffel von Discovery. Und ich muss jetzt ganz am Anfang gleich zugeben, dass ich nicht der größte Star Trek-Experte bin. Insofern bin ich sehr froh, dass ihr beide dabei seid.
Ich bin natürlich der große Star Trek-Experte. Ich bin großer Star Trek-Fan, aber ich gehe nie so weit und nenne mich Trekkie, weil ich nicht gut genug dafür bin. Ich bin mit viel zu vielen Star Trek-Fans befreundet, die teilweise die Folgennummern auswendig kennen. Und ich war ja selber schon bei Jan im Podcast, im Cinecast, und habe gemerkt, dass Jan, glaube ich, mehr Ahnung von Star Trek hat als ich. Deswegen habe ich Jan gefragt, ob er dabei sein möchte.
Und das ist toll, dass das so spontan geklappt hat. Dann bin ich ja mal gespannt auf dein Expertenwissen.
Was war ich denn auch. Ich weiß ja nicht, ab wann man Trekkie ist. Ihr sagtet ja gerade, das ist eine Definitionsfrage, oder? Ab wann man Trekkie ist. Also ich habe seit Kindheit angeguckt, schon damals nach der Schule auf Sat.1 nachmittags, die Folgen, und habe eigentlich alles gesehen. Wenn das reicht, dann bin ich vielleicht Trekkie. Ich habe auch T-Shirts und sowas.
Ich habe noch vor dir geschaut. Anscheinend bin ich älter als du. Ich habe nämlich noch auf ZDF geschaut, dass es noch im ZDF lief, bevor es auf Sat.1 lief. Und auch Next Generation, bin damit aufgewachsen, habe das lange vor Star Wars geguckt. Aber ich habe eben nicht alles gesehen und geschweige denn mehrmals gesehen. Deswegen bin ich immer so der Meinung, bin vor allem ein großer Fan von dem Universum und den Filmen tatsächlich, also allen, auch den schlechteren. Aber bei den Serien bin ich nur so, ja, ich gucke das halt voll gern, weil ich es liebe, aber ich habe nicht alles gesehen und bin da nicht super tief drin. Es ist auch viel Guilty Pleasure, finde ich, wenn man Star Trek gucken will.
Star Trek ist ja, wie habt ihr ja schon erzählt, eher so eine Fernsehsache. Also die meisten haben das irgendwie mal im Fernsehen gesehen. Und deswegen muss ich gestehen, dass ich so viel Star Trek wie noch nie geguckt habe, seitdem ich Netflix habe. Weil das läuft ja jetzt auf Netflix. Auch die alten Staffeln sind teilweise auf Netflix. Und deswegen reden wir ja heute auch über die neuen Serien. Aber vorher noch etwas Werbung. Wir als Kinofans sehen ja ein bisschen mit Sorge in die Zukunft. Gerade sind ja erst die sämtlichen Blockbuster von Warner Bros. Nach hinten geschoben worden, bis auf Matrix 4. Die Kollegen von Featured haben da mal einen Blick in die Zukunft gewagt mit dem Artikel »So könnte sich die Filmbranche verändern«. Featured ist Vodafones Magazin für digitale Kultur. Link dazu in den Shownotes. So, bevor wir dann jetzt zusammen in Galaxien aufbrechen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat, eine Frage an euch beide. Welcher Captain in Star Trek, egal ob Film oder Serie, gefällt euch denn am besten? Jan, fang du doch mal an.
Ich habe ja im Vorfeld, da sagtest du ja, dass es eine schicke Frage gibt, und ich habe schon überlegt, was könnte es sein. Und lustigerweise habe ich auch gedacht, vielleicht fragt er ja, unter welchem Captain man am liebsten dienen würde. Da ich bekennender DS9-Fan bin, habe ich schon ein Faible für Captain Sisko, der gerade am Anfang sehr gescholten worden ist, weil er sehr rabiat gegenüber Picard war. Und ich würde jetzt mal die Außenseitermeinung vertreten und würde dort Captain Benjamin Sisko nennen.
Das ist wirklich eine Außenseitermeinung. Für mich gibt's da immer nur die Wahl zwischen Picard und Kirk. Der Rest ist so, ja, auch toll, keine Frage. Ich glaube, jeder Star Trek-Captain hat irgendwas. Zum Beispiel war bei Discovery, der Punkt, der mich zur Serie wirklich geführt hat, war Captain Lorca. Also das war so der Punkt, wo ich dachte, okay, das ist wirklich Star Trek, ich liebe es. Aber Picard oder Kirk, und das ist eine schwere Entscheidung, weil mit Next Generation bin ich aufgewachsen, und das ist auch irgendwie mein Lieblingscrew. Aber die geileren Filme hat am Ende des Tages für mich immer Kirk und seine Crew gehabt, deswegen Kirk.
Dann sag ich jetzt einfach mal, um mich von euch beiden zu unterscheiden, Captain Janeway, ohne das in irgendeiner Form näher begründen zu können. Aber unser erstes
Thema. Ich habe zwei Freundinnen, die beide auch Janeway als ihren Lieblingscaptain bezeichnen. Das darf man nicht unterschätzen, was für eine große Wirkung das auf ein heranwachsendes Mädchen haben kann, zu sehen, dass auch eine Frau der Captain sein kann und sich auch den Respekt verdient. Ja. Und deswegen kann ich das eigentlich verstehen. Ja.
Ich fand die immer sehr respektvoll und respekterheischend.
Und das war immer mein Problem mit ihr, weil sie wirkt auf mich immer wie eine Schuldirektorin.
Ja, und als großer Kaffee-Fan, ne, kann man natürlich dort Captain Janeway wählen. Da stimme ich absolut zu. Aber wenn ihr mal DS9 schaut, da gibt's so Folgen wie die Geschichte mit der Verschwörung, mit den Romulanern, wie man die in den Krieg zieht und wie er da spielt. Also ich mag einfach sein Schauspiel in dem Falle. Oder Far Beyond the Stars, auch eine ganz, ganz tolle Folge. Also es gibt halt viele Folgen, wo er brilliert.
Er ist doch auch ähnlich wie Patrick Stewart eigentlich Theaterschauspieler, wenn ich es richtig weiß.
Ja, richtig, genau. Und das merkst du. Deswegen
auch dieses Theatralische immer bei ihm. Ja, das haben beide gemeinsam.
Aber dann hast du mir ja jetzt einen guten Grund genannt, denn Picard trinkt gerne Earl Grey. Ich bin nicht so der Teetrinker, ich bin eher der Kaffeetrinker. Dann kann ich mich da ja hingehend besser mit Captain Janeway identifizieren.
Okay, dann hast du offensichtlich nicht sinnlos im Weltall gesehen. Was um den guten schwarzen Kaffee.
Junge, Kaffee. Aber Marco, du meintest gerade Loka, ist der nicht auch sogar Schauspieler vom Theater? Der Schauspieler?
Ich muss dazu sagen, jeder britische Schauspieler ist Schauspieler vom Theater.
Okay.
Also ähnlich wie in Deutschland werden die Schauspieler dort eher für Theater ausgebildet als für Fernsehen. Und das merkt man denen dann an. Die ist auch eine sehr ganzheitliche Ausbildung. Das ist einer der Gründe tatsächlich, warum so viele großartige britische Schauspieler in Amerika arbeiten und auch Amerikaner spielen, weil die eine sehr, sehr gute Ausbildung haben. Ich habe mal einen Artikel drüber gelesen, dass das sogar sehr elitär ist eigentlich. Das sind sehr teure, große Theaterschulen. Und das hat natürlich dann auch führt zu dem Problem, dass man elitär aufgewachsen sein muss, um diese elitären Schulen besuchen zu können. Also das ist tatsächlich eine Versnobbung des englischen Schauspiels. Aber das ist was ganz anderes. Wir müssen nicht so tief gehen.
Wo ja die Engländer an sich schon den Ruf haben, ein bisschen versnobbt zu sein. Oh je.
Ich komm noch dazu. Ja.
wie schlage ich jetzt die Brücke zu Discovery? Versnobbt?
Naja, die Brücke ist doch ein Thema. Also, was ist eure Lieblingsbrücke?
Ah, ja. Genau. Genau, Discovery, da ist ja jetzt die dritte Staffel gerade rausgekommen. Star Trek Discovery spielt 10 Jahre vor Raumschiff Enterprise, also der allerersten Star Trek Serie. Im Mittelpunkt der Handlung steht da die Sternflottenoffizierin Michael Burnham und die USS Discovery. Jetzt erstmal spoilerfrei. Wie hat uns denn die erste Folge gefallen, Marco? Wie hat dir die erste Folge gefallen?
Von der dritten Staffel jetzt, ne?
Ja, genau.
Also erstmal, sie hat so angefangen, und ich habe auf die Uhr geschaut, wie die zweite Staffel aufgehört hat. Sehr weinerlich. Das ging mir tatsächlich in der zweiten Staffel, so gern ich Discovery hab, umso länger die zweite Staffel ging, umso weinerlicher wurde Burnham. Was ich damit meine ist, sie hat andauernd Gefühlsausbrüche. Für jemanden, der vulkanisch erzogen worden ist, ein bisschen viel, finde ich. Sie ist immer nah dran, in Tränen auszubrechen, oder sie bricht in Tränen aus. Und ich habe auf die Uhr geschaut in der ersten Folge der dritten Staffel, und es dauert 5 bis 10 Minuten, und dann ist sie schon ganz kurz davor. Und nach 20 Minuten sind die Augen auch ganz, ganz, ganz feucht. Und das hat mich schon wirklich ein bisschen genervt. Weil das ist so aus der zweiten Staffel mitgenommen. Und dann ging die Folge länger und länger. Und sie wurde echt so einem netten Abenteuerfilm, fand ich. Mit sehr vielen Anleihen, das können wir dann im Spoiler-Part vielleicht besprechen, mit sehr vielen Anleihen an den 2009er Star Trek von Abrams, fand ich. Wie die ganze Folge funktioniert wie eine Spiegelung davon. Statt in die Vergangenheit geht's in die Zukunft. Und das Ende dieser Folge hat mich tatsächlich als Star Trek-Fan total abgeholt. Also da war ich selber den Tränen nahe, so ein bisschen Freudentränen. Und das muss die Folge schaffen. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich ihr nicht zugetraut. Jetzt bin ich angefixt. Und jetzt ist die Serie endlich an einem Punkt angekommen, wo sie mal eigenständig sein kann. Weil das war sie bisher nie wirklich. Die erste Staffel kokettiert immer damit, dass sie fast zeitgleich zur alten Star Trek-Serie spielt, gefühlt. Also ein paar Jahre vorher, aber ist ja der gleiche Kanon. Es ist auch die Prime-Timeline. Und die zweite Staffel hat dann noch mehr mitgespielt, indem Captain Pike eine große Rolle eingenommen hat, der Vorgänger von Captain Kirk. Und jetzt fühlt es sich wirklich eigenständig an, mit Anleihen an alles andere, was man aus Star Trek kannte. Da gibt's Anleihen an Picard, sind da drin, Anleihen an den Star Trek-Film von 2009, Anleihen natürlich an die alte Serie, an die ganz alte Serie, auch was die Andorianer angeht. Und Anspielungen habe ich sogar gesehen an die Serie Enterprise. Also ich habe mir dafür ein Referenzvideo kurz vorher noch mal angeschaut. Also natürlich viel mehr drin, als ich hätte entdecken können. Und das erfüllt mein Star Trek-Herz mit viel Freude.
Sehr interessant, weil ich habe nämlich auch ein Referenzvideo davor angeguckt, aber kein Star Trek-Referenz, sondern ein Star Wars-Referenz-Video. Können wir vielleicht später noch drüber reden. Du hast das Emotionale angesprochen. Das ist tatsächlich auch ein sehr häufig geäußerter Kritikpunkt. Mich persönlich hat das jetzt nicht so gestört, weil es ja auch inhaltlich begründet ist, aber dazu später mehr. Jan, wie hat dir denn die erste Folge gefallen?
Ja, also ich habe kein Referenzvideo gesehen, vielleicht schon mal vorab, aber ich habe die Folge ein zweites Mal gesehen und habe mir Notizen dabei gemacht. Ja, also was Marco sagt, da würde ich schon recht stark mit einstimmen. Die erste Staffel, da wollten sie alles neu machen, düster, bisschen badass, alles komische Crew, komischer Captain, alles merkwürdig dunkel. Dann haben sie gemerkt, mehrere Back to Star Trek, und dann haben sie halt Pike eingeführt. Ja, und jetzt im Grunde finde ich, die erste Folge der dritten Staffel ist ja quasi ein neuer Pilotfilm, die erste Hälfte eines neuen Pilotfilms. Und ja, sie haben jetzt Narrenfreiheit oder deutlich mehr Freiheiten, dadurch, dass wir halt deutlich weiter in die Zukunft gehen. Was natürlich vielleicht auch der Optik natürlich hilft, ne, dass man jetzt nicht mehr alles so auf Oldschool klassisch TOS machen muss, sondern man hat jetzt viel, viel Möglichkeiten, Sachen neu in Anführungsstrichen zu erfinden. Egal, ob man ein Beam neu erfindet und, wo wir sicher nachher noch zukommen, hat man jetzt einfach die Freiheiten. Und ich glaube, das war den Autoren auch mit am wichtigsten, dort diese Freiheiten zu haben. Ja. Also für mich auch.
Wie ein neuer Pilotfilm ist echt ein guter Punkt,
Entschuldigung. Genau, also für mich fühlte sich das an, das hätte auch als komplett neue Serie, neuer Pilot starten können. Das Einzige, man kennt halt die Figuren. Der Rest ist ja quasi alles neu. Und ja, deswegen, also mir hat sehr gut gefallen. Ich habe auch im Netz so ein bisschen recherchiert, auch bei den Leuten, die vorher ein bisschen kritischer waren, mit denen ich auch schon mal bei mir im Podcast gesprochen habe, selbst die waren deutlich mehr angetan, weil es wird halt nicht versucht, irgendwie alte Kanon-Geschichten aufzuwühlen oder zu stark dort irgendwie dran zu gehen, und dass es dann komisch wirkt. Früher war ja die Diskussion, was macht denn die Discovery überhaupt in Star Trek, von der wurde nie gesprochen. Gut, das hat man am Ende der zweiten Staffel dann gelöst, warum man denn niemals über die Discovery gesprochen hat. Und oder auch Michael Burnham als Halbschwester oder ja, als Schwester in Anführungsstrichen von Spock, warum die nie irgendwie thematisiert worden ist. Da haben sie ja recht gut den Bogen gekriegt. Und jetzt die dritte Staffel ist für mich ein guter Start. Die erste Hälfte von diesem Pilotfilm, ich bin gespannt. Ich denke, bei der zweiten Hälfte sprechen wir nachher drüber, aber auf dem Ausblick, da kann man sich schon vorstellen, welche Richtung das geht. Und ja, ich bin sehr optimistisch. Und das Wichtige ist, die Pilotfolgen waren eigentlich von jeder Staffel immer sehr vielversprechend. Jetzt sind sie dran, dass sie hoffentlich das hohe Level auch komplett über die Staffel ziehen.
Ich finde, die erste Staffel hat relativ lang ein hohes Level gehalten. Ja. Es gibt ein paar Auflösungen, mit denen ich nicht ganz zufrieden bin, wie sie damit umgehen. Ich finde die Auflösung sogar cool. Ich finde nur, was es bedeutet, nicht so cool. Also wenn eine Figur eigentlich total vielschichtig sein könnte, aber sich im Endeffekt als plumper, böser Rassist herausstellt, das ist halt mir zu wenig in der ersten Staffel. Das mit der Pilotfolge fand ich einen sehr guten Punkt, weil es gibt zwei Anleihen in dieser Folge, die mich an die erste Pilotfolge erinnern. Das eine ist die Eröffnungsszene, in der hier sagt ja Burnham zu sich selbst Walk, damit sie endlich weitergeht. Und was mir nicht aufgefallen ist, sondern natürlich viel schlaueren Menschen in diesem Referenzvideo, war, dass das in der ersten Folge auch der Captain zu ihr sagt, als sie noch erster Offizier ist, und sagt Walk. Und dann gehen sie los. Und das ist auch in der ersten Szene. Und was auch in den zwei Pilotfolgen der ersten Staffel war, ist, dass Burnham eine andere Frisur hat als in den Folgen danach, weil dazwischen eben Zeit vergeht. Und so viel kann man sagen, ohne zu spoilern, weil man muss ja nur ein Poster zu Star Trek Discovery Staffel 3 angucken. Da scheint auch hier was dran zu sein. Ich habe noch nicht viel von der zweiten Folge gesehen, aber ich kenne das Poster. Und die Haare
der
bleiben.
Der Style-Experte Marco, ja, sehr gut. Ja, da habe ich auch eine Idee, warum das so ist, aber dazu später mehr.
Ich glaube, dann müssen wir schon fast zu die Spoilerwarnung jetzt aussprechen, wenn ihr nicht noch irgendwie was dringend sagen wollt. Also hier jetzt eine Spoilerwarnung, wenn ihr die Serie beziehungsweise die neue Folge noch nicht gesehen habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann überspringt doch einfach dieses Kapitel oder spult manuell zum nächsten Thema vor. Den Timecode dazu findet ihr in der Beschreibung. Das war jetzt die Spoilerwarnung. Jetzt können wir reden und analysieren, wie uns der Schnabel gewachsen ist.
Ich würde gerne drauf aufspringen, was du gesagt hast mit dem Style, dass ich auf Style achte. Das war einer der Gründe, der mir die zweite Staffel tatsächlich kaputt gemacht hat. Das war vieles davon, oder eine wichtige Sache davon war für mich viel zu vorhersehbar, nämlich, dass Michael die zeitreisende Person ist. ich musste heute noch mal dran denken, weil ich komischerweise ein Auge dafür habe. Ich bin geboren mit den Hüften meiner Mama. Ich habe viel zu mächtige Oberschenkel. So, und das fällt mir aus diesen Gründen anscheinend auch bei anderen Menschen auf. Also wenn sie etwas dickere Oberschenkel haben, als es vielleicht die Figur eigentlich hergibt. Dann, so habe ich früher schon mal bei Star Wars 7 nur durch den Trailer vorhergesehen, dass der eine Stormtrooper Finn ist. Weil John Boyega hat relativ mächtige Oberschenkel, so wie ich, halt von der Mama geerbt. Und der hat ja diese Stormtrooper-Rüstung an, ist der einzige Stormtrooper mit etwas dickeren Oberschenkeln. Da habe ich sofort gesehen, ah, okay, das ist Finn. So, nur den Trailer geguckt und das ist Finn, der gerade Poe abführt. Das ist er. So, und dann habe ich hier die zweite Staffel Star Trek Discovery gesehen. Und ich finde, ich habe sofort diesem roten Engel angesehen, dass das die Hüften von Burnham sind. Und das hat mir alles kaputt gemacht. Ich habe relativ früh, als ich die zweite Staffel geguckt habe, mich zu meinem Mitzuschauer umgedreht und gesagt, das ist Michael.
Hast du gerade Sonequa Martin Green fett geschenkt?
Nein, ich finde das ja nicht
dick. Naja, die schieben es ja auf die Mutter.
Sie ist überhaupt nicht dick. Ich bin
dick. Die ist sehr dünn.
Aber ja, natürlich, die ist doch schlank. Ist doch gar keine Frage. Aber schlank, ja. Ja, aber ich bin halb Asiate. Vielleicht hat das auch damit zu tun. John Boyega ist schwarz, sie ist schwarz. Vielleicht ist es irgendwas Genetisches, dass unsere Oberschenkel ein bisschen dicker sind. Aber zumindest bei ihnen, so, das ist nicht böse gemeint. Bei mir ist es ja genauso. Also, wenn ich mich verkleiden würde, würdest du mir auf die Oberschenkel gucken, ah, hier, das ist Marco. So, und bei Michael Burnham ist es irgendwie genauso. Ich gucke die an und weiß einfach, ah, okay, das ist sie im anderen Kostüm. Und das ist dieses Phänomen, dass egal wie gut du dich verkleidest, egal in welchem Film auch oder so, du musst nur auf die Ohrläppchen achten, weil die Ohrläppchen sind immer gleich, die sind wie so ein Fingerabdruck. Jeder Mensch hat einzigartige Ohrläppchen oder eine einzigartige Weise zu gehen. Und wenn du das nicht kaschieren kannst, dann bist du immer erkennbar. Und komischerweise sind es bei mir die Oberschenkel bei Menschen, bei allen Menschen.
Ich guck auf einzigartiges Ohr, das war tatsächlich, bevor man Fingerabdrücke gemessen hat, gab es bei einigen Polizeistationen tatsächlich so Ohrabdrucksammlungen, weil die sind genauso individuell wie jeder Mensch auch. Aber jetzt, glaube ich, schweifen wir ein bisschen zu sehr. Ich wollte ja über die erste Folge reden. Die ist geschrieben von Michelle Paradise, Jenny Lumet und Alex Kurtzman. Regie, jetzt wird's interessant, Ola Tunde Osun Sanmi, den kennt man als Regisseur der ersten und zweiten Staffel. Die erste Folge beginnt mit einer Montage von jemandem, der jeden Morgen aufsteht und danach die Galaxie scannt und danach, ja, typisch neu Star Trek, eine Weltraumverfolgungsjagd, Weltraumschlacht. Und dann fällt Burnham durch
das Wurmloch auf den Planeten. Sagtest du typisch Star Trek? Also das war für mich die Szene, die stark an Star Wars erinnerte, ne? Diese Verfolgungsjagd.
Naja, oder das neue JJ Star Trek. Also das neue Star Trek. Ja, genau, ja. So das JJ Star Trek, das neue Star Trek, das hier ein bisschen mehr Action mit reinnimmt. Es startet nicht gleich mit einem Knall, aber doch schon recht bald mit einem Knall. Und dann sind wir mit der Michael Burnham alleine im Jahr 3188. Und das fand ich auch, deswegen wollte ich das vorhin noch mal ansprechen, weil du gesagt hast, sie ist wieder so ein bisschen den Tränen nahe. Ja, das ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man jetzt so einen Stoiker wie Picard kennt. Aber in diesem Fall fand ich das ja schon in irgendeiner Form gerechtfertigt, weil Punkt 1, also erstmal ihr Plan hat funktioniert. Sie ist in der Zukunft gelandet. Punkt 2, aber so weit in der Zukunft, dass jeder, den sie kennt, tot ist und die Kinder von denen sind tot und die Kindeskinder sind tot. Das sind so widerstrebende Gefühle, dass man da jetzt irgendwie ein
auch mehr Freude hat, fand ich. Für mich kam das mehr wie Freude rüber, ne? Sie freut sich ja da tierisch. Ja.
Ja, beides. So ein bisschen so zum einen dieses, ja, ich hab's geschafft, aber so wirklich 100% happy.
Darf ich nochmal zu der Szene davor springen?
Weil ja, sie ist ja auch alleine, ne? Ja, klar.
Mir geht's aber eher um die Interaktion mit Book, wenn sie schon da schon den Tränen fast nahe ist wieder. Also gar nicht so sehr das mit dem Anzug, also das, wo sie sich freut, das war es gar nicht, was ich gemeint habe, sondern wo sie ihn flehentlich bittet, ihm zu helfen. Aber das ist natürlich eine Geschmackssache. Es ist generell oft ein Kritikpunkt an ihr, dass sie zu emotional geladen ist. Ich finde, da übertreibt die Schauspielerin ein klein bisschen. Das ist ein bisschen zu sehr overacted. Das ist einfach zu nah am Wasser gebaut. Den gleichen Dialog kannst du auch nüchtern spielen. Da steht ja nicht im Drehbuch, jetzt hat sie feuchte Augen. Das ist eine Entscheidung des Schauspielers, sei denn natürlich, der Regisseur gibt ihr das vor. Da sie aber wechselnde Regisseure hat, gerade in der zweiten Staffel, wo das immer wieder passiert ist, würde ich behaupten, das ist eine Entscheidung der Schauspielerin. Und das gefällt mir persönlich nicht so gut. Auch wenn es erwartbar ist, nochmal, sie ist vulkanisch erzogen worden. Sie ist ja gerade sehr gefühlskalt in der ersten Staffel.
Ja, das
Aber Jan, du wolltest noch was
sehr
zur
gerne.
Szene davor nicht so sagen, einfach. Eigentlich. Ne?
Genau, müssen wir vielleicht ein bisschen chronologisch das Ganze ablaufen lassen. Also erstmal müssen wir natürlich über diesen mega coolen Vogelwecker sprechen und überhaupt diese Szene am Anfang. Mich hat die extrem an Desmond von Lost erinnert, der auch immer seinen Tagesablauf hatte, seine Sachen machen musste. Ich musste direkt an Lost denken. Ging das euch auch so?
Sofort. Das war mein allererster Gedanke.
Ja, total.
Ich musste an meine ersten Haustiere denken, sorry. Das war nämlich auch ein Wellensittich.
Auch schön. Und kennt ihr den Schauspieler? Also ich kannte ihn nicht. Ich habe mich nur gewundert, weil der schon sehr markant war. Das ist Adil Hussein, ein wirklich indischer Superstar. Also in Indien ist das ein Megastar. Den kennt man bei uns eher so aus Filmen wie Life of Pi oder Pi. Und das fand ich auch ziemlich cool, dass man so einen Bollywood-Superstar dort in die Star Trek-Serie mit reinkriegen konnte. Und der hat ja auch nachher noch mal eine coole Szene, was Marco schon sagte, wo man wirklich zu Tränen rühren kann. Ne? Also,
ja, total. Die trägt er alleine, das muss man ihm lassen. Ich wusste nicht, dass er so ein Superstar ist. Mir kam er irgendwie bekannt vor, aber ich konnte es nicht wirklich zuordnen.
Ja, guck mal.
Ja, das kann sein.
Das ist ja wirklich witzig, das macht ja Hollywood das gerne, dass dann, zum Beispiel bei Tenet war das ja auch so, da war ja auch eine Schauspielerin, eine sehr, sehr bekannte Schauspielerin, aber eben nur im Bollywood-Bereich, die wir eben als westliche Zuschauer gar nicht so kennen, wo wir uns nur denken, oh, die hat aber eine gute Screen-Performance. Ne? Und das ist mir bei dem auch gefallen.
Sag mal, kennt ihr
die
Waffen-Fans?
Ja, genau.
Die ist ein indischer Superstar.
Kennt ihr die Serie The Expanse bei Amazon? Spielt sie da nicht auch mit? Spielt sie da, also ja, ich bin super. Jetzt erst mit Expanse angefangen und bin in der zweiten Staffel, aber ich meine, das wäre doch diese, die auf der Erde da auch diese Intrigen schnürt und so. Also für mich sieht die genauso aus, aber ich weiß es nicht.
Boah, das ist ja auch eine Inderin, aber ich kann da jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen, dass das die gleiche Frau ist, weil da habe ich zu schlechtes Gesichtergedächtnis dafür.
Nee. Ist sie, glaube ich, ist sie nicht.
Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass er jetzt auf den Vogel draufhaut. So wie man auf den Wecker draufhaut. Auch wenn ich geahnt habe, dass es ein Hologramm ist, aber trotzdem. So wirkt so. Aber ja, ich fand das cool. War auch cool dargestellt, wie sie sich die Zukunft vorstellen. Also es konsequent weitergeht.
Diese Materie, die sich verformt und verändern kann, das war, glaube ich, kein Holodeck, sondern ich vermute, dass das wirklich Materie ist, die sich irgendwie in Formen verwandelt, ne?
Ja, also aber Holodeck ist ja auch so ein Ding. Das ist ja keine visuelle Täuschung, sondern mehr als das. Deswegen, ich meine, wenn man die Technologie hat und dann fast 1000 Jahre in die Zukunft springt, dann, in dem Fall 900 Jahre, weil Next Generation ist ja 100 Jahre später. Aber das ist dann nur konsequent weitergedacht. Und da waren ja auch Anspielungen dann noch drin, sowas wie die Temporal Wars. Der transportable Transporter hat mich sofort an Nemesis erinnert, mit dem Data sich hintransportiert, also Data hier Picard wegtransportiert hat. Daran hat es mich sofort erinnert. Also es fühlt sich sehr rund an, ehrlich gesagt. Mhm. Dafür, dass sie so einen großen Sprung machen. Plus, es ist ja schon mutig, dann für Star Trek-Verhältnisse so einen großen Sprung zu machen. Next Generation hatte das ja gemacht, wie gesagt, fast 100 Jahre, eine ganze Generation vom alten Star Trek weg. Und seitdem sind wir ja eher stagniert und es ist nie vorangegangen, was auch ein großer Kritikpunkt war bei Enterprise und bei Discovery. Und jetzt hat Discovery die Balls und springt einfach mal 900 Jahre in die Zukunft.
Das haben sie auch dadurch gelöst, dass sie sich jetzt wirklich auch visuell abheben wollten, indem sie woanders gedreht haben. Also das Panorama des Planeten Hima, Island, sah auch richtig schick aus. Und das wurde alles auf Island gedreht, genau.
Das habe ich vermutet wegen Death Stranding. Da war ich doch schon, habe ich gedacht. Ich bin doch in Death Stranding da rumgelaufen, stundenlang. Das muss doch Island sein.
Genau, deswegen ist das sieht ein bisschen anders aus, als man das gewöhnt ist. Fand ich auch sehr schick. Und dann trifft ja die Burnham sehr bald auf Cleveland Booker, den man in der Weltraumverfolgungsjagd gesehen hat. Die hatten von Anfang an, fand ich, eine sehr coole Chemie.
Weiß ja, erinnerte ein bisschen an Han Solo, ne? Han Solo und Leia eventuell. Auch, also du meintest.
Ich wollte es schon sagen. Das sagen jetzt sehr viele, ne? Es ist ja so quasi der schwarze Han Solo. Und dann sag ich, ja, aber das ist doch dann einfach Lando Calrissian. Warum ist der jetzt Han Solo? Als Beispiel nehmen. Es ist Lando Calrissian halt bloß ein Star Trek. Ja, das mag cheap auch sein, vielleicht ein bisschen, aber ich finde, das passt zum JJ-Track. Eigentlich ist es nur konsequent. Und hier hat es sich so sehr organisch angefühlt, um die neue Welt einzuführen. Ich fand es sogar ganz cool, dass sie in der Folge sich nur auf Burnham konzentriert haben, um aus ihrer Perspektive die neue Welt zu zeigen. Ja, also, dass sie nicht ganz halt dieses Hin- und Hergespringen dann auch mit der Crew hättest. Normalerweise hätte man eine A- und eine B-Handlung aufgemacht. In der einen Handlung geht es nur um Burnham, was sie sieht, und in der anderen Handlung ging es zum Beispiel darum, wie was die Crew erlebt. Aber sie haben sich hier ganz konsequent entschieden, nur auf eine Perspektive zu gehen.
Was und ja auch so ein bisschen die Spannung erhöht, weil ja. Wir wissen ja nicht, was ist jetzt mit der Discovery. Na klar, also wir kennen das Poster, Marco, du hast es schon angesprochen, dass die alle in ein schwarzes Loch gefallen sind. Das ist eher unwahrscheinlich. Aber trotzdem bleibt so ein bisschen Spannung. Was ist jetzt mit der Crew? Was ist mit der Discovery? Haben die das auch geschafft? Und in so, wie du genau wie du sagst, dass, wenn man jetzt da eine A- und B-Handlung gemacht hätte, es hätte nicht nur irgendwie ein bisschen die Spannung und den Drive rausgenommen, aber es hätte auch ja den hätte einfach auch dann verraten, wie es und die ganze der ersten Folge die Hälfte der Spannung beraubt. Insofern
finde
ich es gut, dass sie es nicht gemacht haben.
Das ist übrigens das, was ich gemeint habe mit die umgekehrte Handlung, also die umgekehrte Prämisse eigentlich von Star Trek 2009. Weil da ging es ja um die Reise in die Vergangenheit und da ist Spock in die Vergangenheit gereist, aber später angekommen als die Romulaner. Genau. Und die haben dann jahrzehntelang auf ihn gewartet. Und damit haben sie ja eigentlich eine neue Timeline losgetreten. Und so sehe ich das jetzt ab bei dieser Folge eigentlich. Es ist genau umgekehrt. Hier ist es sogar die Schwester von Spock, die ankommt, aber zuerst und eben nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft. Und damit nicht eine neue Timeline, aber eine neue Star Trek-Handlung lostritt. Und ich glaube, das ist auch nicht ganz zufällig. Das fühlt sich jetzt deswegen wie so ein erneuter Reboot an, der gleichzeitig.
Ja, meine Vermutung ist, kann man direkt jetzt an der Stelle mal einbringen, dass die Discovery, die wahrscheinlich, wir erinnern uns ans Finale der zweiten Staffel, ein, zwei Minuten hinter ihr herflog, dass die einfach diese ein, zwei Minuten später kommt, was dann wahrscheinlich in der Zukunft ein, zwei Jahre bedeuten wird. Also deswegen, das würde auch die langen Haare erklären. Ne? Das wollte ich vielleicht genau jetzt hier mal anbringen. Ich vermute einfach, dass sie jetzt schon ein Jahr oder zwei in der Zukunft verbringt, bevor dann die Discovery erscheint. Meine Vermutung.
Hätte auch die angenehmen, also jetzt kann man ja ein bisschen in die Glaskugel schauen, hätte auch den angenehmen Vorteil, dass Burnham dann schon mehr in der Welt etabliert ist, also schon mehr weiß, und man dann nicht wieder so eine Erklärbärhandlung machen muss, wo die Star Trek Crew, also die Discovery Crew, nach und nach herausfinden muss, was eigentlich los ist, weil das wäre redundant. Stattdessen kann Burnham sie aufklären und es kann direkt weitergehen, weil die Discovery ist ja offensichtlich Teil der Lösung. Also wenn die Dilithium-Kristalle alle in diesem Burn explodiert sind, dann ist doch eine neue Art von Antrieb die Lösung für alle Probleme. Und die Discovery könnte das sein. Ich bin gespannt, ob die Serie darüber hinausgeht. Ob es vielleicht doch um das Dilithium-Dilemma geht. Weil vor allem das ist ja spannend. Das ist ja wie, als würdest du einen
Mystery-Plot aufmachen. Und ich finde, da ist doch stark die Analogie zu uns, ne? Mit Öl, Benzin auf unserer Welt, Antriebe, neuer Antrieb muss her, Katastrophe, Naturkatastrophe passiert. Also da hat doch Star Trek wieder eine super Analogie auf unsere Zeit gebracht.
Und das erinnert mich auch schon wieder an Death Stranding, weil da geht es ja auch darum, Menschen miteinander zu verknüpfen, dass sie wieder miteinander kommunizieren können, weil alle in diesen Städten isoliert sind. Und hier sind die Planeten voneinander mehr oder weniger isoliert. Also es gibt die wenigen, die reisen können. Selbst Kommunikation ganz weit weg ist so nicht mehr möglich. Und man weiß eigentlich gar nicht, wo die Föderation steht. Was ich eigentlich auch wieder ganz gut finde, dass man so vieles nicht weiß. Weil als der erste Trailer noch zu Discovery gekommen ist, da war ja das große Aufstöhnen der Community und auch bei mir ein bisschen, dass es schon wieder nur darum geht, dass die Föderation es nicht geschafft hat. Dass die Föderation dass die Ideale der Föderation irgendwann verschwunden sind und eigentlich müsste man wieder da von vorne anfangen und so. Also eigentlich oft Kritik an den Idealen von Gene Roddenberry, der Star Trek erfunden hat. Aber das ist es ja hier nicht wirklich. Die Föderation gibt es wahrscheinlich noch. Sie ist halt ein Geist, von dem wir gar nicht wissen, wo er gerade steht. Und das sind die Ideale, wo sich einige Menschen ja jetzt schon in dieser Folge einig sind, dass sie das verfolgen wollen weiter. Und das ist ja gar nicht so wirklich weg. Und jetzt ist es halt in eine spannende Handlung eingebettet, das zurückzuholen. Und das finde ich schon wieder geil.
Ja, wollen wir chronologisch mal ein bisschen weitergehen, weil ich war schon überrascht, dass auf diesem Planeten noch so ein Handelsaußenposten oder so eine kleine Stadt plötzlich auftauchte, die mich dann aber auch wieder an Expanse erinnerte, gerade das mit diesen Ringen und so, das erinnerte mich vom Design her sehr stark daran, an diese Station von Expanse.
Halt sehr cyberpunkig. Ich glaube, dadurch kommt die Idee zu Expanse. Expanse ist auch sehr cyberpunkig an vielen Stellen. In dem Moment, wo du sowas wie einen Markt hast, wo ganz viele Leute rumlaufen, überall Hologramme in der Luft sind, dann denkst du an Cyberpunk, dann denkst du an Blade Runner. Und das ist jetzt die gängige Art, wie wir uns die Zukunft vorstellen, wenn es ein bisschen Wild West-mäßig ist.
Oh, ein bisschen J.J. Abrams war da aber auch schon auch dabei, würde ich sagen.
Ja, ist auch sehr cyberpunkig oft, ne?
Ja, genau. Ja, genau, sie sind dann ja auf, sie kommen dann zu dieser Art Raumstation, Burnham darf erst nicht rein, dann doch, und dann kommt dann der obligatorische Betrayal. Habt ihr das kommen sehen, dass Booker sie betrügt und ihr das Zeug klaut?
Dadurch, dass er Lando Calrissian ist, auf jeden Fall. Ja. Ich habe mir sogar noch gedacht, ne, als es darum ging, sie muss so ein Kommunikationsrelais oder wie das auf Deutsch heißt, ich habe es auf Englisch gesehen, diese Amplifier, da habe ich mir noch gedacht, die sind so weit in der Zukunft, könnte das nicht quasi das Handy sein, das er mit sich trägt, also irgendwas technologisch krasses, was aber jetzt super klein ist, so wie wir es ja auch kennen bei uns, und sie sucht halt quasi eine Station und er trägt es in Wirklichkeit die ganze Zeit bei sich. Ich habe es schon geahnt, konnte nicht mit dem Finger drauf zeigen, aber ich habe es geahnt.
Ja, also ich fand es eigentlich, weiß ich nicht, wie ich das fand. Sie wird dann ja festgenommen und unter Drogen gesetzt. Und das war eigentlich für mich somit das Unterhaltsamste. Kann ich mir aber auch vorstellen, dass das viele Leute genervt hat, dass sie für einen großen Teil der ersten Folge tatsächlich irgendwie so eine Art betrunken spielt. Ich fand das sehr witzig.
Ja, finde ich auch. War auch eine Anlehnung an eine alte Star Trek-Folge, habe ich dann gesehen. Ja, und zwar auch genau in der Konstellation, nur umgekehrt. Da hat nämlich Kirk wenn ich das richtig verstanden habe, Kirk hat einen Andorianer, also einen dieser blauen Wesen mit den Antennen, den hat er unter Drogen gesetzt, um die Wahrheit zu erfahren. Und hier ist es halt genau umgekehrt. Das fand ich sehr schön.
Drogen gesetzt, um die Wahrheit zu erzählen, ja.
Von einem Andorianer.
Ja. Und sie hat dann die wunderschöne Dialogzeile, ich krieg's leider nicht mehr ganz zusammen, er transportiert etwas Wertvolles und es ist temperatursensitiv, es muss Eiscreme sein oder so.
Ja,
und sie konnte richtig schön overacten. Ne? Also da sind wir wieder bei der Burnham, die jetzt wieder alle Emotionen freien Lauf geben konnte und so richtig schön knapp am Overacting war.
Ja. Man muss auch fairerweise sagen, das klang immer so kritisch von mir, wenn ich sie des Overactings bezichtige. Das macht ja Patrick Stewart auch. Der overactet ohne Ende in Star Trek.
Wie findet ihr denn optisch die, also es gab ja diesen Oreo von Orion und den Andrio an, boah, sag mal schnell die blauen. Andorianer, so.
Andorianer.
Genau. Die beiden haben ja zusammengearbeitet. Ich fand den Orioraner ein bisschen merkwürdig von der Optik. Der wirkte eher wie ein Zwilling von Data. Das wirkte irgendwie so plastisch. Ganz komisch fand ich das.
Naja. Sehr glatt gebürstet, ne? Aber es finde ich auch immer schön an Discovery, wie sie es schaffen, Alien-Designs, die man ja eigentlich schon kennt, aus den anderen Star Trek-Serien zu nehmen und sie ein bisschen anders zu machen, damit sie wenigstens ein bisschen fremd aussieht. Damit es nicht nur aussieht wie ein Mensch, den sie grün angemalt haben, was sie de facto bei den anderen Star Trek-Serien gemacht haben. Ich habe gehört, in der Serie Lower Decks, da reden wir später ja auch noch mal kurz drüber, gibt's auch ein grünhäutiges Alien. Und das ist, die etablieren das wieder. Finde ich eigentlich ganz cool. Gab's ja auch in Star Trek 2009,
wenn
ich mich gerade richtig erinnere. Die Szene.
Da war Kirk mit ihr im Bett, genau. Ja. Die Zimmergenossin von Uhura. Mhm.
Was ja eigentlich so der alte Michael Mittermeier-Witz ist, dass Kirk alles bonert, egal ob Mensch oder Alien. Das ist nicht der Grund, warum ich Kirk gewählt habe.
Ja, da dürfen wir nicht so engstirnig sein. In der Zukunft ist das alles ganz anders.
Ich fand's technisch sehr locker, Kirk.
Ja, ich musste da nur ein bisschen schmunzeln, dass ja die Burnham ganz am Anfang eben durch die Zeit fällt und dann das allererste Wesen, was sie sieht, ist ausgerechnet ein Mensch in ihrem Alter, mit dem sie sich auch super unterhalten kann. Aber
vor allem im großen Universum.
Im großen Universum, ja.
Das ist wirklich die Stecknadel im Heuhaufen.
Ja, also sehr unwahrscheinlich, aber vielleicht wird das ja die eine oder andere Star Trek-Serie aufgreifen und etwas anders machen. Klammer auf, Star Trek Strange New Worlds, Klammer zu. Aber jetzt wollen wir erst noch weiter über Discovery reden. Wie hat euch das denn eigentlich, also das zum einen fand ich das eben witzig, dass sie da unter Drogen gesetzt wird und dass dem dieser ganzen Folge da so eine Leichtigkeit gibt. obwohl es ja doch sehr ernste Themen hat. Also zum einen eben, dass die Föderation untergegangen ist, dass sie weit jetzt in der Zukunft gelandet ist ohne ihre Crew. Und dann begehen die beiden, Burnham und Booker, auch erstmal Massenmord.
Ja.
Was, weiß nicht, sehr nonchalant. Wie hat euch das gefallen?
Das fand ich ein bisschen moralisch fragwürdig. Also, weil das waren ja auch nur, am Ende des Tages waren das Gesetzeshüter der Stadt. So, ich, ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, wie legitim diese Stadt ist und ob die nur aus Räubern besteht. Und die waren ja auch alle zwielichtig, gar keine Frage. Aber das war schon, da hat es einen nach dem anderen in Teile zerlegt.
Man hätte es so erklären können, dass diese Waffen, die finde ich so auch ein bisschen merkwürdig aussahen, die sahen noch so ein bisschen aus wie das Maul von so einem Sandwurm von Dune, oder? Auf jeden Fall, wenn man mit den Waffen.
Ich habe eine Käsereibe, die so aussieht. Also ja. Wenn ich die Käsereibe in die Hand nehme, dann geht die auch wie eine Tüte so nach unten hin auf.
Vielleicht hat man die nur weggebeamt.
So ein bisschen wie ein Mega Man Blaster.
Ich fürchte nicht. Ich habe das ein Stückchen rumgeflogen. Das war überraschend brutal. Und dadurch, dass es in so einer blauen Soße sich aufgelöst hat, kann man das durchwinken.
Ja.
So habe ich das gesehen.
Also die sind schon tot, meiner Meinung nach. Also, ich glaube nicht, dass die irgendwo hingebeamt wurden und dass es denen dann super besser geht und sie Eiscreme essen dürfen. Fand ich etwas seltsam.
Ich war überrascht, also das waren die nächsten Stormtrooper, die selbst aus 10 Meter Entfernung noch vorbeigeschossen haben. Also gerade als sie wegrennen vor denen, da waren wir wirklich 10 Meter hinter denen und haben es geschafft, in den Boden zu schießen. Ja. Also das habe ich nicht verstanden. Wenn die von ganz weit weg, ne, wirklich so rumballern würden und dann da auch mal von neben die Füße geht, okay. Aber nicht 10 Meter von einem weg. Da kannst du ja nicht mal mit einem Nerfblaster daneben schießen.
Aber das geht natürlich nicht, weil das sind ja unsere beiden neuen Hauptfiguren. Die kann man ja nicht einfach.
Aber ich fand's spaßig. Ich fand das spaßig zusammengeschnitten. Hat auch wieder an 2009er Star Trek, finde ich, erinnert, als sie die Klippe runterspringen und dann dabei beamen. Das war so wie diese Szene, als sie dem Boden entgegenfallen und dann noch rechtzeitig weggebeamt werden.
Ja, stimmt, genau.
Von der Bordplattform. Das ist eine schöne Dynamik. Das ist trotzdem eine schöne Dynamik. Man muss da aber ein bisschen beide Augen zudrücken. Ich habe auch kurz dran gedacht, so, ach, ist doch schade, dass ich wieder die Augen zudrücken muss. Und dann, wenn man aber ganz ehrlich ist als Star Trek-Fan, wo hast du denn so viel bessere Phaser-Schießereien in Star Trek gesehen? Die meisten sind ja albern. Wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, sind sie eigentlich albern, aber wir können sie sehr gut akzeptieren. Und so geht's mir dann hier. Ich kann das eigentlich sehr gut akzeptieren und kann Hut davor ziehen, wie gut das inszeniert ist.
Apropos Augen zu drücken, gibt es eigentlich einen Grund, warum Booker sich nicht gleich an zu Beginn mit seinem Booker, persönlichen. Ja, naja, also er stellt sich vor mit Book, aber er heißt eigentlich Cleveland Booker. Das sagt er später auch.
So. Ne?
Ja, weiß nicht, warum er da die Kurzform. Ja, das ist vielleicht so sein Spitzname. Apropos Augen zusammendrücken, warum benutzt er eigentlich nicht seinen persönlichen Transporter, um sich dann das ist natürlich, damit sie da hinlaufen können, damit sie Zeit haben, einen schönen Panorama-Shot zu machen und damit es die Unterhaltung gibt, wo Booker erzählen kann, dass die Föderation untergegangen ist. Aber so wirklich einen Grund dafür gibt's nicht, oder?
Kannst du es höchstens dir selber dazu dichten, weil er sie halt permanent getäuscht hat. Na, und in einer Welt, in der es super transportable Transporter gibt, warum soll es dann nicht ein viel kleineres Communication Amplifier oder wie das hieß, geben, als dass man in die Stadt dafür muss. Also vor allem hätte er sie, wenn sie sich einfach dahin gebeamt hätten, hätte sich das alles sehr schnell aufgelöst und sie wäre vielleicht misstrauischer geworden. Dadurch, dass sie da lang gegangen sind, also diesen langen Weg gegangen sind und sich dabei unterhalten haben, kannst du als jemand, der sie betrügen möchte, schnell Vertrauen gewinnen. Also theoretisch ist es möglich, dass es Absicht von ihm war, aber das ist auch wirklich, da reime ich es mir dann.
Das kann generell storytechnisch immer wieder jetzt in Zukunft ein Problem sein. Jetzt, wo man weiß, dass es theoretisch so einen mobilen Transporter gibt, kannst du dich ja in jeder kniffligen Lage im Zweifel theoretisch raustransportieren. Ich glaube, dass wir den nicht mehr so häufig sehen werden, ne? Dass das jetzt in dem Moment so ein Vehikel war, um da die Story halt spannend oder diese Verfolgungsjagd spannend und gut zu schneiden. Aber ich glaube nicht, dass wir die in Zukunft noch häufiger sehen werden, meine Vermutung.
Ja, das ist tatsächlich für den Schreiberling ist es jetzt ein schwieriges Problem. Aber was sie aber ein bisschen etabliert haben, ist ja, du verschwindest nicht einfach. Also die Leute finden dich und kommen sofort hinterher. Das heißt so, das ist eigentlich nicht viel besser, als wenn du nur 2 Schritte Vorsprung hast, während du wegrennst. kann man noch sagen. Mal gucken, wie sie es dann lösen.
Der mobile Transporter ist dann quasi so das Handy in unseren modernen Filmen für Drehbuchschreiber. Mal sehen, wie sie das auflösen, ja.
Ja, dann, genau. Also, du meinst das Problem, dass man immer irgendeinen Grund finden muss, warum das Handy nicht geht.
Ja, genau. Dann schaffen sie es ja aber scheinbar doch, ihren Verfolgern zu entfliehen. Und Booker entpuppt sich als jemand, der mit der Umwelt und mit den Tieren kommunizieren kann. Ihm leuchtet da so die Stirn auf. Hat jemand schon spaßeshalber das mit der Macht verglichen und ihn mit einem Jedi verglichen. Weiß nicht, das hatte tatsächlich etwas sehr Magisches, aber hat wahrscheinlich auch eine wissenschaftliche Begründung.
Ja, da bin ich mal sehr gespannt, weil das war vielleicht einer der wenigen Elemente, wo ich mir dachte, ach, das muss jetzt nicht sein, das ist jetzt nicht typisch Star Trek, dass da einer in Anführungsstrichen mit Magie irgendwie was machen kann. Aber mal gucken, wie es erklärt wird. Er hat ja auch, wie sie gefragt hat, das nicht wirklich so erklären können. Er sagte nur, sie fragte, glaube ich, irgendwie, hast du gerade gebetet? Und er, ja, sowas in der Art. Also wir wissen ja noch nicht genau, was er da jetzt genau wirklich gemacht hat, ob das Midichlorianer waren oder was auch immer.
Ja, es gab schon merkwürdigere Sachen in Star Trek. Also damit störe ich mich noch nicht so. Beten, es ging ja mehr darum, dieses Meditative, dass er dazu gebetet hat, ist eher das Spirituelle, das noch so ein bisschen mit reinfließt. Aber auch einfach, weil es ihm ja auch vielleicht ihm fehlt ja selber der Grund zu wissen, warum das so ist, wie es ist. Für ihn selbst ist er ja nur so geboren und es kommt alle paar Generationen vor bei denen. Weiß nicht. Es gab so ein Mystery-Element mehr.
Und eventuell ein Deus Ex Machina, um gewisse Plotholes zu füllen. Wer weiß. Dann machen die beiden so ein.
Den Plot hätte es nicht gebraucht, finde ich.
Ja, vielleicht für die Zukunft, wenn sich mal wieder jemand irgendwie verletzt hat oder die Tierwelt feindlich gesinnt ist. So wie jetzt hier in der ersten Folge, wo Booker ja zufälligerweise an Bord einen Menschen- und angreiferfressenden Wurm hat, der dann sich den Angreifern entledigt und aus Versehen auch fast Burnham, die dann rausgespuckt wird, die das aber ganz sportlich und ganz locker nimmt. Ich glaube, ich wäre da ein bisschen entrüsteter gewesen, wenn ich fast gestorben wäre und fast verschluckt wäre.
Ja, vor allem, also sie hat ja Glück gehabt, dass das Vieh keine Zähne hat oder sowas. Also sie wurde nicht gekaut, sondern wurde erstmal bei lebendigem Leibe runtergeschluckt, was ja bedeutet, dass sie den Typen, den er davor runtergeschluckt hat, abklatschen kann da drin.
Theoretisch.
Aber ich glaube, er hat die schon zerbissen. Also ich glaube, man hat da schon Blut, als er den ersten Angreifer aufgefressen hat, da flog schon Blut durch die Gegend.
Ja, aber dieses Verschlucken und so, also diese Szenen kommen ja immer mal wieder in Filmen vor. Und lustigerweise auch in Lower Decks gibt's auch so eine Szene, lustigerweise. Also scheinbar ist das momentan sehr beliebt, mal von so einem Monster komplett verschluckt zu werden und dann wieder ausgespuckt zu werden.
Ich muss gerade an Star Wars 7 denken von Abrams. Da werden zwar nur Schuhe wieder ausgespuckt. Ah, nee, warte mal, die wurden nicht ausgespuckt, die sind stehen geblieben, glaube ich. Aber es ist auch egal, da wurden auch wieder ganze Leute. Es ist eine angenehme, irgendwie brutale Art, jemanden vor der Kamera zu töten, ohne dass es so super brutal ist. Also du siehst nicht, wie jemand zerteilt wird, du siehst nicht unbedingt Blut rumspritzen, weil, als Fabian das gerade gesagt hat, muss ich überlegen, hat man wirklich Blut gesehen?
Ja, blaues also, Blut, Andorian, ja.
Ach ja, vom Andorianer dann.
Ja.
Hat der blaues oder? Die Vulkane waren grünes Blut. Ja, stimmt. Das geht dann ganz gut durch die Zensur oder durch dieses Rating und wirkt dann trotzdem irgendwie so, wow. Das war ja auch sehr Indiana Jones-mäßig, mach die Augen zu.
Ja, genau.
Augen, nicht hingucken. Aber damit war diese Hypnotisierung gemeint, ne? Was
ja, das, ich dachte schon, die machen den Heiligen Gral auf, ja.
Das hat die Leute so ein bisschen hypnotisiert. Ja, sie konnten da nicht weggucken und haben sogar die Waffen gesenkt. Deswegen hat es funktioniert.
Ja, ich habe es nicht ganz verstanden, warum das jetzt funktioniert hat, aber wahrscheinlich wollten sie unbedingt.
Es hat hypnotisierende Fähigkeiten, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also du hast dann gesehen, wie sie es angucken und wie sie dann auch die Waffen gesenkt haben tatsächlich, also ihre Aggression verloren haben. Und das ist erst so runtergegangen in dem Moment, wo es den ersten verschluckt hat.
Ja, und durch diesen Twist.
Aber warum waren sie
durch wissen, diesen Twist hast du halt auch wieder dann die Message Richtung Artenschutz oder wir möchten jemanden retten. Hat mich auch ein bisschen an Mandalorian erinnert mit dem Baby Yoda, dass man halt dort ein Wesen hat, was man beschützt und was man dann halt in Sicherheit bringen will, ne? Nur in Kurzform. Also Mandalorian ist natürlich länger als jetzt diese Szene. Aber so die Idee, da Richtung Umweltschutz und Artenschutz zu gehen, ja, ist auch wieder so typisch Star Trek eigentlich.
Ja, es hat auch ein bisschen Mandalorian-Vibes, finde ich. Also dadurch, dass es halt, dass sie da so gestrandet sind und erstmal in diese Stadt müssen mit diesen rudimentären Gesetzeshütern, sehr westernmäßig, hat mich schon ein bisschen an Mandalorian erinnert. Ich frag mich, ob sie sich davon haben inspirieren lassen, um so ihren eigenen Tod zu finden, aber das ist natürlich wilde Spekulation.
Wäre auf jeden Fall nicht das schlechteste Vorbild. Ja, Booker, wie du schon gesagt hast, der stellt sich dann als so eine Art Tierschützer raus. Also er ist dann doch ein guter, in Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu. Auf jeden Fall hilft Booker ihr dann doch zu einer Art alten Föderationsstation zu gelangen. Und dort treffen sie dann auf den Mann vom Anfang, Adit Sahil, stellt sich vor als Föderationsliaison, was auch immer das ist. Und Burnham versucht, die Discovery zu kontaktieren, aber in ihrem Sektor ist sie nicht. Es gibt irgendwie nur 2 Föderationsraumschiffe in diesem ganzen Sektor, was ja echt ziemlich wenig ist. Und dann kommen wir dann zu der Szene, die Marco vorhin auch gemeint hat, wo ihm die Tränen gekommen sind. Der Adit Sahil hat 40 Jahre in diesem Raum gesessen und darauf gewartet, auf ein Hoffnungszeichen, dass jemand von der Föderation kommt. Und dann kommt endlich jemand von der Föderation, sehr pathetisch, und dann wird das Banner der Föderation gehisst. Mhm. Das etwas anders aussieht, als wir es kennen.
Richtig, das hat nämlich nur 6 Sterne. Und normalerweise sind das deutlich mehr. Das ist auch ein schlechtes Zeichen, zu welchem Stand bei welchem Stand die Föderation angekommen ist, als dieses Dilithium, als dieser Burn passiert ist. Kann man jetzt auch nur spekulieren, ob da schon die Föderation auf dem absteigenden Ast war. Oder, das kann natürlich auch überinterpretiert sein, und das ist nur eine Simplifizierung der eigentlichen Flagge, dass sie das irgendwann runtergedummt haben. Aber normalerweise Flaggen, die Sterne drauf haben, und die Sterne repräsentieren ihre Anzahl irgendetwas, die kriegen ja eher mehr Sterne und nicht weniger. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die amerikanische Flagge. Die hat auch Jahrzehnte gebraucht, bis es, ich glaube, 50 Staaten waren dann. Also 50 Sterne. Das ist gar nicht so alt. Das ist, glaube ich, 70 Jahre alt oder so erst, dass die Flagge so aussieht, wie man sie jetzt kennt. Und ähnlich ist es halt bei der Föderationsflagge mit den ganz vielen Sternen. Natürlich steht nicht jeder Stern jetzt automatisch für ein System. Das sind ja deutlich mehr. Aber dass da nur noch 6 Sterne drauf sind, könnte ja trotzdem was bedeuten.
Ja. Wer weiß. Ich wollte noch mal was sagen. Es ist eigentlich, ich hatte das vorhin schon mal angesprochen, eigentlich hat das ja auch einen recht düsteren Anstrich, also könnte einen recht düsteren Anstrich das Ganze haben. Also die Föderation, wie wir sie kennen, ist untergegangen und so weiter und so fort. Aber wie geht's euch jetzt, nachdem ihr die erste Folge geguckt habt? Also für mich versprühte die Folge so eine gewisse Leichtigkeit und aber auch so einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft, was ich ganz interessant fand, weil man dann hätte das Ganze ja auch sehr viel düsterer und sehr viel pessimistischer inszenieren können.
Ja, ich bin ganz bei dir. Ich kann da,
ja, also
genau so ist es.
Ich bin trotzdem gespannt, was ja auch so immer wieder angeteased wird. Was machen die Gorn? Was haben die Gorn damit genau zu tun, dass dieser Burn passiert ist? Also da wird sicherlich noch viel Aufklärungsarbeit geben. Ich hoffe mal nicht, dass Burn was mit Burnhart zu tun hat, Burnham zu tun hat. Das wäre ja verbrannter Schinken, wenn man es übersetzt. Nein, kleiner Spaß beiseite. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich vermute auch, dass wir die Gorn auch noch sehen werden in der Serie. Und ich bin gespannt, wie, wenn sie weiter wahrscheinlich dann rumreisen, um die Föderation wieder vielleicht irgendwie zusammenzubringen, was den jeweiligen Leuten da so oder den verschiedenen Spezies so passiert ist. Und die Referenz übrigens zu Enterprise ist ja auch das mit dem Time Travel, dass dann das Zeitreisen eigentlich ja vernichtet und nicht mehr existent ist seit diesem temporalen Krieg. Und da war die Analogie zu der neuen Enterprise-Serie, ne? Und ja, ich bin gespannt. Also die haben eine Menge Möglichkeiten, darauf jetzt aufzubauen. Und worauf wir auf jeden Fall achten sollten, ist die Katze von Book. Wer weiß, was die noch für eine Bewandtnis hat.
Grudge. Ja, vielleicht ein Tie-In zum Harry Potter-Universum.
Oder vielleicht, vielleicht einer vom Dominion, ne? Ein Wechselbalg oder so. Wer weiß.
Kannst du für diejenigen, die nicht ganz so tief in der Lore drin sind, einmal kurz erklären, was denn die Gorns mit dem Brand zu tun haben?
Ja, das wird ja nicht genau erklärt. Ich glaube, das ist in einem Halbsatz oder in einem Satz von Book erklärt worden, dass die Gorn irgendwie 2 Quadranten irgendwie das Dilithium irgendwie vernichtet haben oder dass dadurch irgendwie dieser Burn scheinbar irgendwie zustande gekommen ist. So habe ich es jedenfalls verstanden. Und die Gorn, das ist halt, ja?
Ich hab das anders verstanden. Also ich habe das eigentlich nicht richtig, überhaupt nicht verstanden, sagen wir es eher so. Mhm. Es war so ein Nebensatz und ich habe das eher, Entschuldigung, als Anspielung verstanden, dass man viel Dilithium gebraucht hat für die Flucht, gerade von Book. Also ich habe das überhaupt gar nicht in dem Kontext verstanden, dass es was mit dem Burn zu tun hat. Aber vielleicht habe ich es auch missverstanden. Ich habe es halt auf Englisch mit Untertitel geschaut und da bin ich dann schnell drüber hinweg. Aber zur Erklärung, wer die Gorn sind, das sind diese Echsenwesen, Toss, wie man sie aus dem aus der ersten Star Trek Serie kennt. Ja, also Original Series, als Kirk sich auf dem Planeten alleine mit dem einen Gorn battlen muss. Dieser große Überlebenskampf, der als Gift dann nochmal in Internet-Popkultur reingefunden hat.
Ja, das wird so ein bisschen so ein Mysterium auch weiterhin im Hintergrund bleiben, ob die Gorns jetzt damit was zu tun haben oder nicht. Oder was dazu geführt hat, dass die ganzen Dilithium-Kristalle explodiert sind. Das werden wir in den weiteren Folgen vielleicht herausfinden, vielleicht auch nicht. Falls ihr diese Podcast-Folge später hört, also wir reden jetzt nur oder wir haben jetzt nur über die erste Folge geredet, die zweite Folge kommt dann ja am 23. Oktober raus. Wir nehmen diesen Podcast aber 2 Tage vorher auf, also die haben wir noch nicht gesehen. Das ist ja hierzulande auf Netflix empfangbar und auf Netflix sehbar, ist aber keine Netflix-Serie, obwohl Netflix das immer wieder behauptet. Das ist eigentlich eine große Lüge. Das ist eine CBS-Serie, die wird von CBS produziert.
Ich würde es nicht als Lüge bezeichnen. Netflix ist Co-Produzent der Serie tatsächlich. Sie schustern da ordentlich Geld mit rein. Also es ist nicht so, als würden sie nur die Lizenz bezahlen, dass sie es im Rest der Welt ausstrahlen dürfen, während es in den USA nur bei CBS All Access läuft. Also bei deren.
Das ist ja Paramount Plus, ne?
Sondern.
Ach bald, ja, stimmt. Bald. Also beziehungsweise, oder sie wollen es gerade schon machen. Ja, das sollten wir vielleicht einmal kurz erklären. Also wie du schon gesagt hast, also es ist eine Co-Produktion zwischen CBS oder Viacom CBS in den USA. In den USA läuft es auf dem exklusiven Portal CBS All Access und überall sonst, wie nämlich auch in Deutschland, ist es auf Netflix empfangbar. Ich fand das immer nur ein bisschen witzig, dass es als Netflix Original Series vorgestellt wird, ganz am Anfang, obwohl das ja so nicht ganz richtig ist, aber wer weiß. Sie stellen ja ihr Star Trek-Universum ein bisschen um, also es werden neue Serien produziert, da können wir jetzt eigentlich auch wollen wir denn jetzt schon machen, den Ausblick auf die Zukunft?
Können wir machen. Ich würde gerne das mit dem Gorn noch auflösen, weil genau. Ich habe das ganz schnell nachrecherchiert.
Ja, genau. Also da sagt Book, dass die Gorn 2 Lichtjahre Subraum zerstört haben beim Versuch, künstliche Wurmlöcher zu schaffen. Und da hat Burnham auch nur kurz gesagt, die Gorn haben was getan? Und dann wurde die Szene, aber ging die Szene weiter, weil dann keine Zeit mehr war für einen Dialog. Also ne, die versuchen scheinbar, künstliche Wurmlöcher zu schaffen und dabei zerstören oder gibt es diese Katastrophe. Und dabei zerstören die 2 Lichtjahre Subraum. Ja, das vielleicht noch mal kurz.
Ja, aber das hat nicht direkt mit dem Dilithium dann zu tun. Das ist ja nur, wie sie künstliche Wurmlöcher gebaut haben. Vermutlich sogar einfach, um diese Krise zu überstehen. Weil durch künstliche Wurmlöcher würdest du ja. Ja,
genau, das Reisen könnte sein.
Ja. Also das hat nichts damit zu tun. Also die Gorn haben nichts mit dem Burn zu tun, sondern sie haben nur eine Lösung gesucht.
Verstehe, okay. Aber wir wollten ja auch noch ein bisschen über die Zukunft von Star Trek reden. Also es sind aktuell, lass mich lügen, 5 Serien in Produktion aktuell. Also Discovery, Picard, dann Strange New Worlds im nächsten Jahr mit Captain Pike. Dann gibt's noch 2 Animationsserien, nämlich Lower Decks und Star Trek Prodigy, die dann auf Nickelodeon läuft. Jan, du hast schon Lower Decks hast
genau,
du schon gesehen.
Genau, Lower Decks, ne? Habe ich gesehen und du hast es gerade schön erwähnt, das andere ist Nickelodeon. Also du hast bei diesen Zeichentrick- oder Animationsserien 2 verschiedene Zielgruppen. Also Lower Decks zieht eher auf uns, also auf das ältere Publikum, die gerade mit TNG groß geworden sind, wo es viele Anspielungen auch in diesem Bereich gibt und auch Gaststars und Rollen und immer wieder Querverweise. Und selbst die Filme werden in einer Folge ganz speziell thematisiert, also Ich hatte einen riesen Spaß dabei und es macht wirklich viel, viel Spaß. Und Prodigy soll ja dann, wie du sagtest, auf Nickelodeon laufen, was, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, ein deutlich jüngeres Zielpublikum ansprechen soll. Was ja logisch ist, weil Star Wars macht's ja genauso. Es gibt dort Kinderserien, um Kinder an das Franchise ranzubringen. Und genau das planen Alex Kurtzman und die Leute, die dahinter mit in seinem Team sind, mit Star Trek ja genauso. Ne?
Hinter Star Trek Lower Decks steckt unter anderem Mike McMahon, den kennt man, das ist der Drehbuchautor von Rick and Morty. Und als der allererste Trailer auf YouTube erschien zu Lower Decks, da zeigten sich die Star Trek-Fans nicht gerade begeistert. Der hatte richtig schlechte Bewertungen und auch richtig, richtig schlechte Kommentare. Das wurde dann von CBS kurzerhand alles deaktiviert. Dann ist aber die Serie rausgekommen und mittlerweile stellt sich heraus, die Serie ist ganz schön gut. Also dir gefällt sie auch, oder?
Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich kannte den, also ich habe den Trailer gesehen und fand den witzig. Also ich fand ihn wirklich witzig, ich habe sofort abgeholt gefühlt als Star Trek-Fan. Ich kann das auch mit dem nötigen Abstand dann sehen, ne? Das ist jetzt nur eine Serie, eine Zeichentrickserie, die auch Star Trek, die einerseits eine Hommage ist und gleichzeitig so ein bisschen aufs Korn nimmt, ein bisschen selbstreferenzieller ist als normale Star Trek, aber das ist ja auch mal okay. Und Star Trek bietet das ja auch an. Ich meine, umgekehrt sind ja so viele Leute, ich meine, ich bin ja Fan von, ich mag Discovery und ich kann Picard was abgewinnen und ich bin gespannt, was, also ich mag auch die neuen Filme und bin gespannt, wie sich das Star Trek-Universum gerade jetzt weiterentwickelt, jetzt, wo es ein neues Publikum auch findet und gleichzeitig das Alte erschließen will. Aber es gibt ja viele Star Trek-Fans, die sagen, das ist alles Mist und wenn man wirklich Star Trek gucken will, dann soll man The Orville gucken. The Orville, die Serie von Seth MacFarlane, der Family Guy gemacht hat. Weil das ist natürlich eine riesige Hommage an The Next Generation. Das kann ich auch verstehen. Ich habe The Orville noch nicht gesehen. Ich habe aber die DVD schon seit Jahren tatsächlich hier rumliegen. Ich sollte es endlich mal gucken. Ich will es auch irgendwann mal gucken. Das Ding ist, das ist doch genau das, was Lower Decks sein will. Das ist eine Hommage. Es ist so, sowohl Parodie als Verbeugung. Es hat diese Metaebene, dass es weiß, was Star Trek ist und was Star Trek bedeutet, wofür Star Trek steht und wie man das kommentieren kann. Und wer jetzt Lower Decks scheiße findet, aber mir sagen will, dass Orville genau die Star Trek Serie ist, die man jetzt gucken sollte, der hat einen Schuss nicht gehört. Also genau, das ist doch.
Deswegen, da bin ich vielleicht auch oft eine Ausnahme. Ich lasse mich dann doch von sowas oder ich gehe auf sowas ein. Viele, in Anführungsstrichen, Hardcore-Trekkies, den kannst du es halt echt oft nicht recht machen. Und aber ich habe da echt Spaß an der Serie. Coole Sprecher, auch hier der Huey von The Boys spricht eine Hauptfigur, also der Sohn von Dennis Quaid, also Jack Quaid, genau. Und auch die Aufmachung, allein die Schriftart und das Intro ist so TNG-lich alles. Und halt, es geht halt um diese Lower Decks. Und auch das gab's ja auch schon in TNG in einer Folge, wo eine ganze Folge sich dieser normalen Crew-Besatzung halt gewidmet hat. Und es sind da, glaube ich, 20 Minuten pro Folge. Das kann man halt super, super, super schauen. Und alle, die früher Fan waren, finden halt alle möglichen Referenzen und Humor. Natürlich ist das Pacing, weil es Zeichentrick ist, ein bisschen höher als eine TNG-Folge. Da muss man sich drauf einlassen. Aber ja, ich hatte meinen Spaß und bin glücklich, dass es diese Serie gibt, dass es dort auch schon eine zweite Staffel, die ist ja auch schon bestätigt, genauso wie die vierte Staffel Discovery. Und bei Prodigy bin ich noch nicht ganz sicher. Ich weiß, dass sie wohl Kate Mulgrew für Captain Janeway dort irgendwie verpflichtet haben. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es eine eigene Serie werden soll à la Picard oder ob sie in dieser Zeichentrickserie ein Voice-Acting übernimmt. Selbst das gleiche Gerücht gibt's lustigerweise, habe ich jetzt erst gestern oder vorgestern gelesen, zu Deep Space Nine, dass es da auch eventuell ein Revival geben könnte. Also die bauen da echt eine Menge auf momentan um Kurtzmann und Co.
Also, es ist halt ein gutes Lockmittel, um Leute an den exklusiven Streaming-Service zu binden. Ne? Also, wie gesagt, in den USA läuft ja auch nicht im Fernsehen, das läuft auf CBS All Access. Du musst einen speziellen Streaming-Dienst dafür abonnieren, den du wahrscheinlich aus sonst gar keinem Grund abonnieren würdest, außer um Star Trek zu gucken. Und für Netflix scheint sich das ja auch auszuzahlen. Ich sehe hier auch, ich habe mal, während du geredet hast, noch schnell eine Bestätigung für deine These rausgesucht, nämlich immer ein guter Indikator ist, IMDb-Wertung anzuschauen. Weil wenn man die Gesamtwertung von Lower Decks anschaut, dann bewegt die sich bei 6, irgendwas. So, das klingt auch nach einer Serie, die eher so mittel ist. Aber wenn man weiß, dass eine Serie polarisiert, kann das durchaus bedeuten, dass die einfach in Grund und Boden gewertet wird, obwohl sie gar nicht so schlecht ist. Also guckt man sich dann mal die Wertung der einzelnen Episoden an. Das habe ich gerade gemacht, erste Staffel. Sie fängt natürlich bei einer ähnlichen Wertung an, nämlich bei 6,4. Und umso weniger Bewertungen es werden, dann sieht ihr die Anzahl der Bewertungen, umso höher steigt auf einmal die Wertung. Weil die Leute, die das nicht so geil fanden, schon von Anfang an, egal ob gesehen oder nicht gesehen, die haben ihren Senf abgelassen, die ersten paar Folgen sind dann erstmal raus. Aber die, die dabei geblieben sind, finden es mega toll. Und die Serie steigt dann nur noch konsequent nach oben, bis sie bei 9,1 landet auf IMDb. Mhm. Die letzte Folge war halb so viel Wertung wie die allererste Folge. Was verliert die Hälfte der Zuschauer, aber bei denen es kleben bleibt, für die ist es eine gute Star Trek-Serie. Das ist jetzt der Indikator hier und ich werde mir das auf jeden Fall auch noch
anschauen. Ja, auch qualitativ steigt das. Also das finde ich auch. Ich finde die vorletzte Folge zum Beispiel, das ist wirklich eine Referenzfolge auf die ganzen Kinofilme. Da gibt's auch so einen Flug wie bei Star Trek 1 um das Raumschiff. Also alleine die Folge gehört mit zu dem Besten, was ich von Star Trek gesehen habe. Und das sage ich über eine Animationsserie im Star Trek-Universum.
Ja, ist doch schön. Ja, streng genommen, muss man gerade überlegen, die Star Trek The Animated Series noch aus den 70ern, sag ich mal, die gehört, gehört die eigentlich
in den Kanon? Ich weiß, gehört die, ist die Kanon, ja.
Ist die Kanone? Ja. Dann ist das ja bei Star Trek auch nichts Ungewöhnliches, wenn man seit 50 Jahren sagen kann, ja, Animationsserien gehören genauso zum Kanon und genauso zu Star Trek dazu.
Lower Decks auch, gehört ganz normal zum Kanon dazu.
Das ist ja das Schwierige, das ist ja die Gratwanderung, die sie machen. Das ist wirklich schwierig. Wenn du überlegst, das ist im gleichen Universum wie die Filme und die Serien und das ist alles auch mal todernst, dann kannst du nicht zu albern sein. Also, ja, okay, bin gespannt.
Apropos bin gespannt, wie gespannt seid ihr denn auf Strange New Worlds, die neue Serie mit Captain Pike?
Ja, sehr. Weil Captain Pike und seine Crew waren Number mein one. Großes Highlight in Staffel 2. Und mit eins der wenigen Sachen, die mir Number One und Spock natürlich, mit die wenigen Sachen, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben sind, weil ich es jedes Mal gefeiert habe, wenn man die in der Kamera.
Ja, und die Optik der Enterprise, ne? Man weiß jetzt auch, warum deswegen. Die so viel Geld investiert haben, um die Enterprise-Brücke nachzubauen und die Enterprise in CGI zu entwickeln, weil sie können sie jetzt halt super weiterverwenden. Und wie du gerade sagtest, allein diese drei Figuren der Cast ist super. Also so viel Charisma, wie Captain Pike in der zweiten Staffel Discovery versprüht hat, da kann nur eine gute Serie bei rauskommen. Also ich bin da auch sehr, sehr optimistisch.
Sie gehen ja angeblich zurück zu Star Trek TOS, zu The Original Series. Also es wird eine Art Case of the Week / Planet of the Week Episodenstruktur sein, aber mit fortlaufenden Charakterentwicklungen. Bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert, denn die neuen Star Trek-Serien bisher, Picard, Discovery und so weiter, die haben ja fortlaufende Erzählungen. Ob das der Weg zurück zu den alten Serien, ob der funktioniert oder nicht, da bin ich auch sehr gespannt.
Ich finde die erste Staffel Discovery vor allem, die hatte schon durchaus so Case of the Week-mäßige Folgen, also ein bisschen losgelöst. Und gleichzeitig haben sich Charaktere weiterentwickelt für die Gesamthandlung. Also man hat einen kleinen Ausblick darauf schon bekommen, finde ich. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die Folge, der sie in dieser Zeitschleife gefangen sind. Hat für die große Handlung überhaupt gar nichts zu bedeuten. Fühlte sich aber an wie so eine ganz typische Star Trek TNG-Folge eigentlich. Ja.
Also ich bin sehr gespannt, inwiefern das funktioniert. Ich muss gestehen, ich fände das vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn mal wieder so ein bisschen Case of the Week, wenn man nicht permanent dranbleiben muss und sich ins Gedächtnis rufen muss, was war denn jetzt eigentlich noch mal bei der letzten Folge? Vielleicht kann das funktionieren, vielleicht ist das gut. Ich habe jetzt mal noch eine andere Frage an euch. Ratet mal, welche Star Trek-Serie hier in diesem Zitat gemeint ist. Und zwar, es ist traurig mit anzusehen, dass diese Abklatsch-Serie produziert wird, gerade für uns Fans, die seit Anfang an dabei sind. Die Macher versuchen nur auf den Erfolg der originalen Serie zu springen und abzukassieren. Was meint ihr, was über welche Serie
geht's? Ich ahne es. Ich glaube, ich weiß es. Möchtest
du zuerst? Abklatsch-Serie. Das könnte TNG sein, nachdem Star Trek damals lief und dann TNG rauskam, dass man das über TNG geschrieben hat.
Genau mein Tipp.
Ah, ihr seid beide zu klug. Es ist natürlich ein Fan über Star Trek The Next Generation. Ich habe es extra ein bisschen abgewandelt, weil im Originalzitat sagt er, nicht die Macher versuchen, sondern Gene Roddenberry versucht, nur auf den Erfolg der originalen Serie zu springen. Dann würden wir uns natürlich wissen. Das Zitat vorweg, weil ich wollte jetzt mit euch hinten raus ein bisschen auch darüber reden, dass Star Trek zum einen so ein großes Publikum erreicht wie noch nie, auf der anderen Seite aber auch sehr polarisiert. Wir sehen das zum Beispiel an unserem Video, das gerade bei uns bei GigaTV Mac auf unserem Kanal läuft. Nämlich da haben wir ein kurzes Video gemacht über Strange New Worlds. Und in den Kommentaren geht's ab. Es gibt viele, die sagen, also besser als Discovery ist jetzt kein großes Kunststück. Das alles ist besser als Discovery. Während viele auch sagen, also mir gefallen die neuen Serien sehr gut. Und das frag ich jetzt mal, und diese Frage gebe ich jetzt mal an euch weiter. Wo kommt denn dieser ganze Fan-Hate her? Warum polarisieren diese neuen Serien so sehr?
Jan,
ich würde mal gerne unserem Gast als erstes.
Danke. Also ich habe da immer so ein bisschen die Analogie auch zu Star Wars, ne? Die Urtrilogie und alles danach oder davor. Überleg mal, wie Episode 1, 2, 3 auch zertreten und zermatscht worden ist, in der Luft zerfetzt quasi. Und ähnlich ist es bei Star Trek. Das, was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht. Also gefühlt ist das so ein bisschen, die bleiben lieber in ihrer Nostalgie und lassen sich zum Teil leider muss ich sagen, ungern auf Neues ein. Wenn es eine neue Crew ist, neues Schiff, auch noch alles anders aussieht, dann ist man von Prinzip aus oder sind viele vom Prinzip aus erstmal kritisch und dem Ganzen sehr skeptisch gegenüber. Und ja, ich glaube, dass aber auch viele in diesen Kommentaren vielleicht aber auch einfach generell das bei jeder Serie schreiben würden. Und das ist dieses Fantum. Früher wurde George Lucas gehatet. Aktuell ist es dann halt bei den neuen Serien. Oder JJ Track, bestes Beispiel. Wie viele hassen die JJ-Filme? Wo ich immer noch sage, ja, die Filme haben ihre Schwächen, aber alleine die Crew und die Schauspieler sind so gut und auf den Punkt gebracht. Da finde ich halt so viel gut dran, dass ich diese Filme auch gerne mit in mein Star Trek-Herz aufnehme.
Das vor allem haben die Leute die
alten Filme vergessen. Naja, Star Trek 5.
Die alten Filme, ja.
Selbst Star Trek-Fans sagen ja, dass nur jeder zweite Film gut ist.
Die ungeraden Zahlen.
Nee, die geraden. 2, 4, 6, 8.
So war das, glaube ich. Verdammt, genau andersrum. Okay.
Auch halt. Ja. Und dann kam Nemesis. Hat alles kaputt gemacht. Ja. Die ganze Zeit, das hat bis dahin minutiös gestimmt. Und dann kam Star Trek 10.
Also die Kritik, die ist ja wirklich sehr diffizil. Also und es wird auf der einen Seite werden eben die Drehbücher kritisiert, die ja angeblich mit Plotholes voll seien und mit dem Kanon brechen würden. Marco, wie kannst du das nachvollziehen? Ist es wirklich so, dass da der Star Trek Kanon mit Füßen getreten wird?
Es ist halt so, Star Trek hat aber selber den Kanon schon immer mit Füßen getreten. Weißt du, wir haben hier drüber dieser alte Vorwurf, den du vorhin genannt hast, ja, Burnham wird ja nie erwähnt vorher. Ja, Spocks Bruder wird auch nirgends erwähnt und kommt auf einmal in Star Trek 5 vor. Das ist halt, Star Trek macht das schon immer. Da gibt's 3 Millionen Widersprüche und die Plots sind nie unfassbar perfekt ausgeklügelt. Ich erinnere mich daran, dass einer der besten Star Trek-Filme Zorn des Khan voll mit Plotholes ist. Also gerade wenn es darum geht, dass er eigentlich den Kanon der eigenen Serie, weil das ja auf einer Folge der Serie beruht, mit Füßen tritt. Also hier das Jack of Kent Khan gar nicht. Und der ganze Film fängt schon damit an, dass er Khan wiedererkennt. Und die sollten sich gar nicht kennen. Khan trägt sogar da schon Insignien von der Sternenflotte, die er noch gar nicht haben können sollte und so weiter. Du findest überall Fehler. Und der Vorwurf, deswegen haben Jan und ich das auch sofort enttarnt, dass es ein TNG-Kommentar war, den du vorgelesen hast,
weil
das schon immer so war. Bei jeder einzelnen Star Trek-Serie, die es jemals gegeben hat, haben Leute gesagt, also bis auf die Original Series natürlich, haben Leute gesagt, früher war alles besser und das ist doof. Also das ist wirklich, mich wundert es immer, oder was heißt wundert? Wundert tut es mich schon lange nicht mehr, aber ich find's eigentlich so schade, dass man mit solchen strengen Barrieren nur das funktioniert und das ist doof und alles, was Neues ist, doof und das ist jetzt viel zu aufgeschlossen, alles ist SJW und so weiter und so fort. Dabei war Star Trek doch schon immer der Vorreiter daran, neue Sachen im Fernsehen auszuprobieren, weiterzudenken, die Gesellschaft weiterzudenken, hoffnungsvoll zu sein, aufgeschlossen zu sein. Ich meine, wenn es in einer Serie um Aufgeschlossenheit geht, dann ja wohl um Star Trek. Und deswegen ist dieses unfassbare Paradoxon im Raum, dass ausgerechnet Hardcore-Star Trek-Fans oft genau dagegen sind.
Da sprichst du was Richtiges an. Und zwar, das ist mir auch leider aufgefallen bei einigen kritischen Kommentaren. Natürlich nicht bei allen kritischen Kommentaren. Also man kann ja die modernen Serien tatsächlich auch scheiße finden und dafür gute Gründe haben. Aber leider gibt es wohl auch unter Star Trek-Fans man kann es nicht anders sagen, Rassisten und Frauenfeinde. Also da gibt es viele, die schreiben so, ja, so eine Heususe, so eine Kampflesbe will ich nicht sehen. Das ist halt einfach frauenfeindlich und also da, sowas, dass man sich sowas so nicht schämt, sowas zu schreiben. Ich möchte damit aber natürlich nicht berechtigte Kritik vom Tisch wischen, weil es gibt auch viele, die sagen, genau das, was du gerade gesagt hast. Also in Star Trek geht's darum, Vorurteile zu überwinden. Es geht darum, dass es eine bessere Zukunft gibt. Es geht darum, dass letztlich das beste Argument oder die beste Idee am Ende gewinnt. Und gerade deswegen sagen auch viele, ja, das Neue ist nicht mehr mein Star Trek. Zum Beispiel Star Trek Picard hat eine sehr düstere Handlung und auch eine recht pessimistische Sicht auf die Föderation. Könnt ihr diese Kritik oder diesen Gedankengang nachempfinden?
Auch das nicht, weil es gab immer wieder Folgen, die halt eher so Case of the Week mäßig die Föderation immer kritisiert haben. Und in den Filmen war das schon öfter ein ganz großes Thema. Ich denke nur an das unentdeckte Land oder Star Trek,
Insurrection.
Ist egal, Star Trek 9. Der Aufstand. Auch sehr föderationskritisch. Das ist nichts Neues in Star Trek. Und komischerweise vergessen es die Leute dann. Das ist ja Nitpicking. Weil es unterstützt eine Narrative, die man selber unterstützt. Das ist einfach nur ein fadenscheiniges Argument. Ich finde zum Beispiel, ich mag Discovery. So, ich mag Discovery, aber ich kann auch ohne Probleme sagen, finde ich, dass die schwule Beziehung zwischen dem Arzt und dem Ingenieur ist etwas, was mir wirklich ans Herz geht. Das gefällt mir, wie sie es aufgegriffen haben, wie sie es darstellen. Das sind zwei meiner Lieblingsfiguren innerhalb der ersten Staffel. Ich finde das fantastisch. Aber ich finde, dass die zweite Staffel das für mich ein bisschen kaputt macht, indem die tote Figur wiederbelebt wird. Das ist dann eine Kritik von mir am Plot. Warum ihr nehmt die Fallhöhe aus dieser Geschichte heraus, indem ihr den anderen nicht seine Trauer überwinden lasst, sondern einfach sagt, ah nee, der kommt wieder. So, das ist lazy Storytelling, das ist überhaupt nicht gut. Das gefällt mir nicht. Ich kann etwas mögen und es trotzdem für das, was es schlecht macht, kritisieren. Aber das eine schließt doch das andere nicht aus, weil ich finde, gar keine Star Trek-Serie war wirklich je perfekt. Du hast immer irgendwo die Pappwände gesehen. Du hast immer gesehen, dass irgendjemand nur angemalt wurde. Du hast immer gesehen, dass es Widersprüche in der Geschichte gab, dass es nicht konsequent war. Gerade bei The Original Series, da geht das schon los, aber das kann ich auch mit so viel Genuss gucken, weil ich sehe, wo die Ursprünge gemacht worden sind. Eben was auch Inklusion im Fernsehen angeht. Das sieht man ja schon bei The Original Series. Gleichzeitig gibt's eine Stelle, wo ich komme auf die Folgennamen natürlich nicht. Ich glaube, es ist zweite Staffel rum. Da retten sie Menschen auf einem Planeten, wo sich herausstellt, dass dieser Planeten eine Art Vergnügungspark ist. So, alles, was sie da erlebt haben, alle Tode der Crewmitglieder sind so nie wirklich passiert. Das ist alles nur so gespielt. Und am Ende kommt Spock und hier McCoy kommen mit Frauen rechts und links im Arm ins Bild gewackelt, sexistisch hoch drei und reden dann auch mit denen so, also in der deutschen Synchro sowas wie Namäuschen, dann gehen wir jetzt feiern oder irgend sowas. Also es löst sich alles im Wohlgefallen auf, weil in Wirklichkeit ist niemand gestorben, während da ganz viele Crewmitglieder in dieser Folge gestorben sind, ist in Wirklichkeit niemand gestorben und am Ende wird mit den hübschen Frauen feiern gegangen. Selbst Spock ist da dabei. So, das ist ja für mich ein Riesenverrat an Star Trek, wofür alles Star Trek steht. Das ist einfach Trash hoch drei. Aber sowas vergisst man dann, weil nicht wirklich.
Vor allem pessimistische Weltsicht, da wollte ich jetzt eigentlich, du Jan, du siehst es wahrscheinlich auch etwas anders, wenn du schon sagst, dass einer deiner Lieblingscaptain ein Captain aus Deep Space Nine ist. Deep Space Nine.
Ja, und hey, da ging die Kritik los, wie kein Raumschiff, die sind nur auf einer Raumstation, das ist doch kein Star Trek mehr. Oder wie eine Star Trek-Serie ohne den namengebenden Raumschiff Enterprise, ist doch keine Star Trek-Serie. Also ja, das gab's halt auch immer. Und auch diese Themen, wie Marco gerade sagt, die beiden Homosexuellen, die in der mich halt stark an Modern Family und gehören auch da in dem Falle zu meinen Lieblingscharakteren. Und ich finde auch, man kann Sachen kritisieren, also ich kann auch bei Picard Sachen kritisieren oder bei Discovery, aber eher an der Story oder wie es zusammengestellt worden ist, dass da im Writers Room öfter mal einen Wechsel gab und plötzlich ein anderer Writer dran war und plötzlich die Story einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat. Ja, das ist ein Problem vom neuen Star Trek und auch von Picard, finde ich, obwohl da gar nicht so viel Wechsel im Writers Room war. Aber sowas, wie du gerade sagtest, dass solche Kommentare noch kommen, gerade bei Leuten, die man eher Richtung Star Trek Fan einstufen würde, die haben es entweder nicht verstanden, was Star Trek auch ausmacht, oder die gehören da gar nicht zu und wollen einfach nur Hate verbreiten oder irgendwelche Kommentare schreiben, um andere Leute zu provozieren. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Und ja, Deep Space Nine, schwarzer Kapitän, war auch damals, glaube ich, auch das erste Mal so auf jeden Fall als Lead-Figur, als Hauptfigur, eine starke weibliche Rolle mit Keira Neris und. Also auch da hatte man schon echt starken Cast und echt gute Ideen, wie man das Ganze so aufstellen kann. Gut, irgendwann hat man die Defiant bekommen, dann gab's auch ein Raumschiff, aber in der Summe gab's auch gerade bei DS9 eine Menge Kritik und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt zu Deep Space Nine die letzte Folge hieß ja What We Left Behind oder What You Left Behind und da gab's eine Doku, What We Left Behind und die ist auch super mal anzusehen und da merkt man auch bei den Schauspielern, die haben es wirklich gemerkt, trotz dass es noch nicht so stark das Internet gab damals, dass denen so ein bisschen die Liebe verwehrt geblieben ist, also dass viele Fans gar nicht zu schätzen wussten, was das eigentlich für eine gute Serie ist. Ich fand gerade Deep Space Nine hat über die Zeit halt immer mehr Fans dazugewonnen und immer mehr haben die Serie zu schätzen gelernt und vielleicht geht's den aktuellen Serien dann auch in Zukunft so, dass man auch in Discovery in ein paar Jahren deutlich mehr zu schätzen weiß.
Du sagst was super Wichtiges. Es hat Zeit gebraucht. Das war nämlich der große Punkt bei Voyager und Deep Space Nine war ja, dass die beiden Serien erst ab der vierten Staffel richtig gut waren. Die haben 4 Staffeln gehabt oder bekommen noch, besser zu werden. Und sie haben halt gelernt. Sie haben gelernt, okay, bei Deep Space Nine machen wir das, was Gene Roddenberry nie wollte, eine übergreifende Handlung. Und ab dem Moment wurde die Serie fantastisch. Und bei Voyager, weißt du, die meisten Charaktere bleiben echt blass und die eigentlich interessante Prämisse der Serie, das ist eben eine Crew, die sich zusammenraufen muss, am anderen Ende der Galaxis, das haben sie ja nach ein paar Folgen gefühlt schon wieder vergessen. Natürlich geht's ums Nachhausekommen, aber der Konflikt zwischen der Crew ist nicht wirklich da. Aber sie haben nach 4 Staffeln gemerkt, der Doktor und Seven of Nine, das funktioniert ja fantastisch. Lasst uns doch mehr auf diese 2 Charaktere fokussieren. Und auf einmal funktioniert die Serie. Also das hat bei Star Trek, hat das schon immer dazu gezählt, dass es erst ab der 4. Staffel besser wurde. Selbst bei The Next Generation sind die ersten 2 Staffeln auch eher zum Vergessen und vielleicht zu allem, was danach kam. Und ich weiß noch ganz, das weiß ich noch ganz gut, als ich The Star Trek Enterprise gesehen habe. Da war das Internet schon so weit, dass sie das alle zerrissen haben. Das ist alles doof, das ist nicht cool, das spielt vor der Original Series, sieht aber alles neuer aus. Und natürlich transportieren sie doch die Leute mit den Transportern. Wer hätte es gedacht und so, alles doof. Aber ich habe diese Serie gefeiert. Also so wirklich so von Anfang an habe ich das voll gerne geschaut. Und die wurde ja auch besser, als die Handlung übergreifender wurde und 9/11 eigentlich sehr gut im Star Trek-Universum verarbeitet hat. Und jetzt, wenn ich jetzt so ins Internet schaue, dann sehe ich nicht mehr die Kritik, die man früher an Enterprise gesehen hat. Jetzt gehört Enterprise zum heiligen Gral, der Star Trek früher war. Und alles, was danach kommt, war ja nur schlecht. Also ich möchte mich deiner These anschließen, vielleicht wird es ja später besser. Was ich zum Beispiel bei Discovery sehe, ist, viele Leute schauen zum ersten Mal Star Trek. Also ich habe wirklich viele Leute in meinem Freundeskreis, die vorher nie mit Star Trek warm geworden sind, höchstens mal die Filme geguckt haben, also auch nur die neueren Filme. Die haben nie so ganz die Faszination für Star Trek verstanden und sind auch oft davon abgeschreckt, die alten Serien zu gucken. Weil das sind ja so viele Folgen und so viele Staffeln und so ein großes Universum. Aber denen konnte ich auch immer sagen, schau einfach mal Discovery. Schau einfach Discovery. Da brauchst du kein Vorwissen. Da kommst du eigentlich ganz gut rein. Und es ist verdaulicher. Und vielleicht verstehst du dann die Faszination, die Star Trek ausüben kann. Und so war es auch bei manchen. Oder andere, ohne dass ich ihnen zugeredet habe, haben nur Discovery geschaut und fanden das fantastisch. Und wie du gesagt hast, heute gucken, entgegen dem, was das Internet gerne behauptet, mehr Menschen Star Trek als jemals zuvor. Und das ist gut, weil es ist hoffnungsvoll.
So ein schönes Schlusswort, Marco. Jetzt muss ich dir dazwischen grätschen, das Schlusswort kaputt machen, denn ich wollte noch sagen, was du eben gesagt hast, dass heutzutage so viele Menschen Star Trek gucken wie noch nie, das ist ja die Ironie der Geschichte, dass der heilige Gral, die allererste Star Trek-Serie, alles andere als ein Publikumserfolg war. Die hat 3 Staffeln bekommen und mehr nicht. Deswegen musste ich grinsen, als du vorhin gesagt hast, die meisten Star Trek-Serien werden erst nach der 4. Staffel richtig gut. Star Trek, The Original Series, hat nie eine 4. Staffel bekommen. Insofern ist es schade, dass es Menschen gibt, die diese neuen Serien ja aus Prinzip herum ablehnen. Man kann natürlich einzelne Sachen kritisieren und davon lebt ja auch eine Community, dass man sachlich streitet und solange es sachlich bleibt, ist ja alles gut. Aber im Grunde genommen können wir ja eigentlich festhalten, dass das Star Trek-Universum lebt. Es ist so groß wie noch nie. Es gab noch nie so viele Star Trek-Serien, die parallel produziert worden sind. Und wenn man jetzt mit Star Trek Discovery nichts anfangen kann, dann kann man ja zum Beispiel vielleicht Star Trek Lower Decks angucken. Oder wenn man das nicht mag, dann kann man sich eventuell auf Star Trek Strange New Worlds freuen. Wer weiß, also das ganze Universum steht einem als Star Trek-Fan oder noch zu werdender Star Trek-Fan quasi offen.
Das ist so schön gesagt, sie haben nie eine Staffel gekriegt, ja. Aber sie haben die Filme gekriegt. Ja. Und der erste Film war mies. Der war richtig mies.
Ja, Marco, da muss ich mal eben eingrätschen. Da muss ich eben kurz eingrätschen. Ja. Durch die Reruns ist Star Trek so populär geworden, weil es in Wiederholung lief. Und dann war der Schrei groß und man wollte eine neue Serie machen, Star Trek Phase 2, was man dann aber wiederum verworfen hat und dann halt den Film gemacht hat. Ne? Nur durch diese Reruns und durch das Steigen der Beliebtheit dieser Serie kam es dann ja dazu.
Aber guter Punkt, weil Sachen von Phase 2 wurden dann für Discovery übernommen. Zum Beispiel auch, das Schiffsdesign. Ja. Genau. Also das spürt man dann. Sagen wollte ist, die alte Crew wurde dann erst mit Zorn des Khan, mit dem zweiten Star Trek-Film, so richtig groß nochmal und so richtig cool. So dass auch wirklich der letzte Heini verstanden hat, auch wenn ich mit der alten Serie nichts anfangen kann, Star Trek kann schon was richtig. Und der Zorn des Khan ist fantastisch. Und der Regisseur von Zorn des Khan ist Mitproduzent von Discovery.
Nicholas Meyer.
Und wenn man dann Discovery vorwirft, Nicholas Meyer, wenn man Star Trek Discovery vorwirft, es sei nicht mehr richtiges Star Trek und die hätten ja alle keine Ahnung, die Macher, dann weiß ich nicht, Leute, wenn die nicht Ahnung von Star Trek haben, wer dann?
Amen.
Amen. Dann würde ich mal sagen, dann war's das für heute. Ich möchte mich verabschieden. Einen kurzen Ausblick, was gibt's denn bei uns als nächstes? Ich sitze gerade an einem Video beziehungsweise unsere Producer sitzen an einem Video zu Cobra Kai. Vielleicht schaffen wir das diese Woche, dass es fertig wird. Und dann gibt es da noch einen gewissen Zombie-Film, der demnächst wieder im Kino läuft. Vielleicht kriegen wir da auch ein Video dazu hin. Jan, was gibt's denn bei dir als nächstes im Podcast Cinecast? Weißt du das schon?
Ja, der nächste Podcast, der ja dann im November erscheint, da werde ich mich nochmal auf Zeitenjagd begeben. Das heißt, wir gehen in die Vergangenheit. Das ist Folge 92, 93. Da gehen wir in die Jahre, Kinojahre 92, 93 und schauen uns mal an, was in Deutschland dort in den Top 20 los war. Weil natürlich durch weniger Neustarts im Kino hat man da weniger zu quatschen, so dass wir momentan sehr viel auf Zeitreise gehen, plus natürlich die aktuellen und neuen Streaming-Serien uns anschauen. Dann sicherlich auch den Start von The Mandalorian.
Das klingt interessant. Marco, was gibt's denn bei dir? Woran sitzt du gerade?
The Mandalorian dauert noch ein bisschen bei mir, vor allem, weil ich immer so lange für meine Videos brauche. Auf GigaTV Mac werdet ihr demnächst von mir ein Bond-Video sehen. Wenn Bond schon nicht ins Kino kommt, dann noch wenigstens auf YouTube. Und bei mir auf dem YouTube-Kanal Nerdkultur mache ich meinen eigenen kleinen Schocktober mit zwei Videos zum Horror-Genre. Nee, mach ich cool. Gar nicht anteasern.
Oh, das freut mich als Horror-Fan besonders. Da gibt's doch sehr viel, auf das wir uns alle freuen können. Wenn's euch gefallen hat, dann gebt uns doch eine positive Bewertung oder einen netten Kommentar unter diesem Podcast. Danke an Marco, danke an Jan, dass ihr dabei seid. Gewesen seid. Vielen Dank auch an das Team hinter dem Mikrofon und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.